sein. Seine Kehle fühlte sich so trocken an wie der dornische Sand. Schweigend stand er da, nahm die Pracht ihres Leibes gierig in sich auf, die Mulde an ihrem Hals, die prallen Brüste mit den großen dunklen Warzen, die üppigen Rundungen von Taille und Hüfte. Und dann hielt er sie plötzlich in den Armen, während sie ihm die Robe herunterriss. Als sie zu seinem Untergewand kam, packte sie es an den Schultern und riss die Seide bis zum Nabel auf. Doch Aris kümmerte es nicht mehr. Ihre Haut fühlte sich unter seinen Fingern weich an, warm wie der Sand, der in der dornischen Sonne backt. Er hob ihren Kopf und fand ihre Lippen. Ihr Mund öffnete sich für seinen, und ihre Brüste füllten seine Hände. Er spürte, wie die Warzen hart wurden, als er mit den Daumen darüber strich. Ihr Haar war schwarz und dicht und verströmte den Duft von Orchideen, einen dunklen und erdigen Geruch, bei dem er so steif wurde, dass es fast schmerzte. »Berührt mich sehr«, flüsterte die Frau ihm ins Ohr. Seine Hand fuhr über den runden Bauch zu dem süßen, feuchten Ort unter dem dickicht schwarzen Haars. »Ja, dort«, murmelte sie, während sein Finger in sie hineinglitt. Sie gab ein Wimmern von sich, zog ihn zum Bett und stieß ihn darauf. »Mehr, mehr, ja, süß, mein Ritter, mein Ritter, mein süßer, weißer Ritter, ja, ihr, ich will euch.« Ihre Hände halfen ihm in sie hinein, dann legte sie die Arme um seinen Rücken und zog ihn enger an sich. »Tiefer«, flüsterte sie. »Ja, ja.« Als sie die Beine um ihn schlang, fühlten sie sich wie Stahl an. Ihre Fingernägel kratzten über seinen Rücken, während er zustieß, wieder und wieder und wieder, bis sie aufschrie und den Rücken unter ihm wölbte. Ihre Finger fanden seine Brustwarzen und kniffen zu, bis er seinen Samen in sie verströmte. »Jetzt könnte ich sterben, in aller Glückseligkeit«, dachte der Ritter, und zumindest ein Dutzend Herzschläge lang fand er Frieden. Er starb nicht. Sein Verlangen war so tief und grenzenlos wie das Meer, doch als die Flut sich zurückzog, ragten die Felsen der Scham und der Schuld so schroff auf wie zuvor. Manchmal gelang es den Wellen, sie zu verdecken, unter Wasser hingegen lauerten sie hart und schwarz und von Schlamm überzogen. »Was tue ich?« fragte er sich. »Ich bin ein Ritter der Königsgarde.« Er wälzte sich von ihr herunter und starrte an die Decke. Ein großer Riss verlief über die Fläche von einer Wand zur anderen. Den hatte er zuvor nicht bemerkt und ebenso wenig das Bild auf dem Wandbehang. Eine Szene, die Numeria und ihre 10.000 Schiffe darstellte. »Ich sehe nur sie. Ein Drachen hätte zum Fenster hereinschauen können, und ich hätte doch nur ihre Brüste, ihr Gesicht, ihr Lächeln wahrgenommen.« »Dort steht Wein«, murmelte sie an seinem Hals. Sie strich über seine Brust. »Seid ihr durstig?« »Nein.« Er rollte sich zur Seite und setzte sich auf die Bettkante. Im Zimmer war es heiß, dennoch zitterte er. »Ihr blutet«, sagte sie. »Ich habe zu heftig gekratzt.« Sie berührte seinen Rücken und er zuckte, als ständen ihre Finger in Flammen. »Nicht!« Nackt erhob er sich. »Nicht mehr!« »Ich habe Balsam für die Kratzer. Aber der hilft nicht gegen meine Schande.« »Die Kratzer sind nichts. Vergib mir, Milady, ich muss gehen.«
»Jetzt schon?«
Sie sprach mit heiserer Stimme. Ihr großer Mund war zum Flüstern geschaffen, die vollen Lippen lockten zum Küssen. Ihr Haar fiel schwarz und dicht über die nackten Schultern bis zu den großen Brüsten. Es ringelte sich zu großen, weichen Locken. Selbst die Haare über ihrem Hügel waren weich und lockig.
»Bleibt heute Nacht bei mir, Sir. Ich habe euch noch viel zu lehren. Ich habe bereits genug von euch gelernt.« »Ihr schient damals recht froh über die Lektion zu sein, Sir. Seid ihr sicher, dass es euch nicht in ein anderes Bett zieht zu einer anderen Frau? Sagt mir, wer sie ist. Ich werde gegen sie um euch kämpfen, mit nackten Brüsten, Messer gegen Messer.« Sie lächelte. »Solange sie keine Sandschlange ist. In dem Fall könnten wir euch teilen. Ich liebe meine Cousinen sehr.«
»Ihr wisst, dass ich keine andere Frau habe, nur die Pflicht.«
Sie stützte sich auf einen Ellbogen und schaute zu ihm hoch. Ihre großen schwarzen Augen glänzten im Kerzenschein.
Diese verseuchte Hure, ich kenne sie. Staubtrocken ist sie zwischen den Beinen, und ihre Küsse lassen einen bluten. Lass die Pflicht einmal allein schlafen und bleibt heute Nacht bei mir.
Mein Platz ist im Palast.
Sie seufzte. Bei eurer anderen Prinzessin. Ihr macht mich eifersüchtig. Ich glaube, ihr liebt sie mehr als mich. Die Jungfrau ist zu jung für euch. Ihr braucht eine Frau, kein kleines Mädchen. Aber ich kann die Unschuld spielen, falls euch das erregt.
Solche Dinge solltet ihr nicht sagen.
Vergiss nicht, sie ist eine Dornische.
In der Weite sagten die Männer, es sei das Essen, das die Dornischen so heißblütig und ihre Frauen so wild und wollüstig machte. Scharfe Pfefferschoten und fremde Gewürze erhitzen das Blut, dafür kann sie nichts.
Ich liebe Myrcella wie eine Tochter.
Eine eigene Tochter durfte er niemals haben, und ebenso keine Gemahlin. Stattdessen besaß er einen feinen weißen Mantel.
»Wir reisen zu den Wassergärten.« »Irgendwann«, erwiderte sie, »denn bei meinem Vater dauert alles viermal so lange, wie es sollte. Wenn ihr sagt, ihr beabsichtige, morgen aufzubrechen, werdet ihr gewiss innerhalb von 2 Wochen abreisen. In den Gärten werdet ihr einsam sein, das kann ich euch versichern. Und wo ist der tapfere junge Recke, der sagte, er wollte den Rest seines Lebens in meinen Armen verbringen?«
»Ich war betrunken, als ich das gesagt habe.«
»Ihr hattet 3